DIY Survival Überleben mit Liv wird dir präsentiert von Works PowerShare. Works, DIY Akkutools, die dich stark machen.
So. Oh, fuck. Schon wieder. Okay. Na, seid ihr noch am Leben? Wäre ja ganz cool, weil heute will ich euch nämlich ein bisschen was über meine Wohnsituation erzählen und euch auch ein paar Tipps verraten, wie ihr eure vielleicht verbessern könnt. Habt ihr Bock? Ich kann euch nicht hören. Na, Scherz. Also, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DIY Survival mit Liv. Jetzt wäre natürlich cool, wenn so eine Intro-Melodie kommen würde. Schade, dass ich keine Blockflöte dabei habe, sonst würde ich jetzt hier was live spielen. Das ist auch vielleicht besser so. Aber zurück zum Thema. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gefragt, warum ich hier alleine bin. In einem riesigen Haus auf einer sicheren Insel. Immerhin habe ich euch von meiner großen Handwerkerfamilie erzählt. Also jede Menge Onkels und Tanten, Cousins, Cousinen, meine Eltern natürlich. Und warum sind die nicht hier? Und warum suche ich nach meinem ehemaligen Chef Micha und nach meinem Freund Tom, aber nicht nach meinen Verwandten? Gute Frage. Die kurze Version der Antwort ist, ich lebe nicht mehr in der gleichen Stadt wie sie, also wie meine Family. Und die längere Version spare ich mir für ein andermal auf. Es liegen jetzt ungefähr 250 Kilometer zwischen uns. Und das sind 250 Kilometer voller Fänger. Und selbst wenn ich es hinschaffen würde und sie alle noch am Leben sind, was ich hoffe, dann müssten wir halt mit einem großen Konvoi an Fahrzeugen wieder hierhin zurück. Und das ist einfach kompletter Wahnsinn. Also ihr wisst ja selber, was da gerade los ist. Und ich habe übrigens versucht, meine Familie zu erreichen. Also ich habe mit meiner Mutter telefoniert, als das hier losging mit den Fängern und als die Mobilfunknetze noch funktioniert haben. Und sie meinte nur, ich kann nicht, ich bin auf dem Dach. Und ich habe ihr gesagt, Mama, hier ist was passiert. Die Leute verwandeln sich, die attackieren uns. Das ist wie im Zombie-Film. Und sie hat mich gefragt, ob ich was geraucht hätte. Und ich habe nur gesagt, sie soll mir zuhören und sie soll die Familie warnen. Aber sie meinte nur, mach dir keine Sorgen, wir kriegen das schon hin. Ja, das ist der Satz, den meine Familie immer zu den Kunden sagt. Ihr Dach ist undicht? Keine Sorge, wir kriegen das schon hin. Sie haben Risse im Mauerwerk? Keine Sorge, wir kriegen das schon hin. Da draußen ist eine Epidemie der lebenden Toten? Keine Sorge, wir kriegen das schon hin. Ja, als wäre so eine Fängerapokalypse ein Baumangel oder sowas. Ah, und dann hat sie noch gesagt, wir telefonieren heute Abend. Ja, und was war? Am Abend waren die Netze völlig überlastet und kurz danach war alles zusammengebrochen. Ja, so viel dazu. Also meine Familie ist 250 Kilometer weit weg, in die eine Richtung. Mein Freund Tom wahrscheinlich noch weiter weg, in die andere. Und ich hier. Richtig gut gelaufen. Aber, na, es könnte schlimmer sein. Also ich könnte bei Jeff und seinen Kumpels am Hafen rumhängen, also bei den Fängern. Und stattdessen sitze ich in einem ziemlich herrschaftlichen Haus auf meiner eigenen Privatinsel. Alle meine Organe funktionieren und ich habe nicht die geringste Lust, irgendwen zu beißen. Das ist doch schon mal was. Ja, außerdem, also mal abgesehen von den Fängern und den abgestellten Autos, die überall die Straßen verstopfen, das ist hier echt eine schöne Stadt. Ziemlich hohe Lebensqualität. Also das steht in der Touristeninformation. Es gibt sogar eine historische Altstadt, direkt am Strom. Und das war einer der ersten Aufträge, die ich mit Micha, also mit meinem Chef, gemacht habe. Genau da. In dem sweeten kleinen Café von Polly. Oh, Polly, ey, die war der Hammer. Voller Energie. Die hat schon als Teenager echt jeden Job angenommen, den sie kriegen konnte. Hat jeden Cent gespart, den sie verdient hat, um sich ihren Traum zu erfüllen. Also dieses Café. Oberwasser heißt das. Finde ich voll den süßen Namen. Also weil halt so am Fluss. Und die hat es geschafft mit Mitte 20. Und jede Menge Ideen, wie es drin richtig schön aussehen kann. Ja, und Polly und ich, wir haben uns echt super verstanden. Voll den gleichen Humor, den gleichen Musikgeschmack. Ich glaube, wir wären echt richtig gute Freundinnen geworden. Aber da war halt leider noch ihr Freund. So ein richtig fieser Typ, ne? So einer, der dich immer ganz zufällig berührt, wenn er an dir vorbeigeht. Und der dir auf den Hintern glotzt und denkt, du merkst das nicht. Oder der, ohne dass du es irgendwie drauf anlegst, der dir immer Komplimente macht und dich aber dann gleichzeitig abwertet. Kennt ihr so? Es gibt doch so Typen, ne? Ja, die gibt's. Komplimente wie, wow, du bist echt geschickt für eine Frau. Oder, oh, du hast total schöne Hände. Man denkt gar nicht, dass du Handwerkerin bist. Wow, so ein Arsch halt. Ach, ekelhaft. Und ist ja nicht so, dass solche Typen vor der Apokalypse eine Seltenheit waren, ne? Also, bei mir kamen die ersten Sprüche, da war ich 14. Ja, Mann, 14. Ich meine, man kriegt ja dann im Laufe der Jahre auch so eine Routine, solche Idioten zu ignorieren. Aber wenn einer von denen halt der feste Freund von einer richtig coolen Frau ist, mit der du gerne abhängen würdest, dann ist das halt leider ein Problem. Naja, und eine Woche, nachdem Micha und ich den Job im Oberwasser abgeschlossen hatten, rief Polly mich an. Sie wollte mich und Tom zu sich nach Hause einladen, also so Pärchenabend, zusammen kochen, Wein trinken und so, ob ich Lust hätte. Und ich meine, klar, ich hätte mega Lust gehabt, ja. Wie blöder Freund nicht gewesen. Und ich hatte einfach keinen Nerv, mir irgendwas einfallen zu lassen. Ich hatte keinen Bock auf Ausreden, also habe ich die Karten auf den Tisch gelegt und habe ihr von den Blicken erzählt. Und von den Berührungen, von diesen seltsamen Komplimenten. Und dass ich finde, dass das halt nicht geht. Und dass sie und ich uns gerne treffen können, aber halt ohne ihren Typen. Sie hat erstmal 10 Sekunden nichts gesagt. Ich war auch darauf eingestellt, dass sie ihn verteidigt oder mir sagt, ich hätte da vielleicht was falsch verstanden. Aber das hat sie gar nicht. Sie meinte nur, hey, danke, dass du es mir gesagt hast. Und dann hat sie aufgelegt. Und danach hat sie nie wieder angerufen. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht doch sauer auf mich war oder sich geschämt hat oder so. Oder ob sie ihren Typen vielleicht sogar damit konfrontiert hat und der sich rausgequatscht hat und mich vielleicht sogar als eine Irre hingestellt hat. Keine Ahnung, ey. Jedenfalls, ich habe sie auch nicht angerufen. Und ich bin dann auch nie wieder zum Oberwasser. Ich habe Polly seitdem nie wieder gesehen. Auch nicht zufällig. Bis heute früh. Als sie plötzlich auf der Insel aufgetaucht ist. Unangemeldet. Klatschnass. Steht vorm Küchenfenster und will rein. Ziemlich vehement und nicht mehr so freundlich wie früher, als sie noch lebendig war. Ich bin für einen kurzen Moment fangerstruck. Eingefroren. Da ist sie aber schon halb drin mit dem Oberkörper auf der Fensterbank. Zum Glück hält meine Schockstarre nur für eine Sekunde. Und 2 Schritte vor mir steht ein Eimer Regenwasser, den ich zum Abkochen aus dem Dachgeschoss runtergeschleppt habe. Den packe ich mir und schütte ihn Polly direkt ins Gesicht. Sie schreit, rutscht rückwärts wieder ins Freie und rollt sich über den Boden vorm Fenster, als hätte ich Säure auf sie gekippt. Ich lasse den Eimer fallen, spring zum Fenster, lang mit meinen Armen nach draußen, greife die schweren Fensterläden links und rechts und klappe sie zu. Ich verriegel die Läden, dann das Fenster und dann renne ich durchs ganze Erdgeschoss und mache bei jedem der 12 Fenster dasselbe. Das letzte habe ich gerade geöffnet, da kommt Polly um die Ecke. Keuchend. Ihr Kiefer klappt auf und zu, die Arme gierig nach vorne gestreckt. Ich schaff's gerade noch, die Läden zuzuknallen. Aber Polly hat Zeige und Mittelfinger der rechten Hand dazwischen gesteckt. Ich drück panisch die Verriegelung runter, mach das Fenster zu, dreh den Griff nach unten und atme hektisch durch. Ich sehe, wie Pollys Finger am Fensterladen ziehen, um ihn aufzukriegen. Mit aller Macht. Die Finger, die meine Hand gedrückt haben, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Finger, mit denen sie über die Holzmuster gestrichen hat, die wir ihr zur Auswahl mitgebracht hatten. Finger, denen ich zugesehen habe, wie sie den Laden aufgeschlossen, Kaffee gemacht und mir zum Abschied zugewunken haben. Finger, mit denen sie ihrem Freund im Vorbeigehen sanft über die Wange gestrichen hat, so als wäre er ein guter Mensch. Finger, die mich jetzt packen wollen, festhalten, bis Pollys Mund mich beißen kann. Aber ihre Fängerkraft reicht nicht. Die Fensterläden sind zu schwer, die Riegel zu unnachgiebig. Und irgendwann zieht Polly so fest, dass sich das Fleisch der Fingerkuppen bis zum obersten Gelenk ablöst und mitsamt Fingernägeln außen aufs Fensterbrett fällt. Fleisch, das schon begonnen hat zu verwesen und nicht mehr fest am Knochen sitzt. Boah, mir wird kurz übel. Polly ist frei und schlägt gegen die geschlossenen Fensterläden. Ich gehe aus dem Raum und in die kleine Eingangshalle. Ich versperre die Haustür und stelle von innen noch eine schwere Sitzbank davor. Ich lege kurz den Kopf an den kühlen Putz der Wand und atme durch. Das war knapp. Danach bin ich hoch in den ersten Stock, habe ein Fenster aufgemacht und mir Polly da unten angesehen, wie sie versucht, die Fassade hochzuklettern. Was nicht klappt, weil Fänger darin echt nicht gut sind. Jedenfalls ist sie eindeutig Polly. Trägt sogar noch die schwarze Schürze mit dem Oberwasserlogo. Was wohl bedeutet, ein Fänger hat sie bei der Arbeit erwischt. Mein erster Gedanke war, scheiße, arme Polly. Mein zweiter, hoffentlich kommt ihr Freund nicht auch. Das ist gemein, ich weiß. Ich wünsche keinem, dass er zum Fänger wird, aber hätte ich auswählen können zwischen ihm und Polly, hätte ich sie am Leben gelassen und ihn zum Fänger gemacht. Ist ja klar. Mein dritter Gedanke, wie zur Hölle hat sie es auf die Insel geschafft? Als Fängerin, mit Panik vor Wasser. Und die hat sie ja offensichtlich noch, weil das Virus ist also nicht mutiert. Sie ist nicht einer der ersten Fänger, denen Wasser vollkommen egal ist. Und das heißt, es kommen jetzt auch keine Hunderte von ihnen angeschwommen, um mich zu kriegen. Deshalb bleibt nur noch eine naheliegende Antwort übrig. Es war purer Zufall. Sie ist aus irgendeinem Grund flussaufwärts bei ihrem Café in den Fluss gestürzt. Wahrscheinlich von der Mitte der Brücke und ist dann den Strom runtergetrieben, bis sie an der südlichen Uferspitze der Flussinsel gestrandet ist. Und das Vierte, an das ich gedacht habe, ist, wie werde ich Polly wieder los? Die unbefriedigende Antwort ist, keine Ahnung. Ja, und weil das so ist und ich das Haus nicht verlassen kann, werde ich die Zeit nutzen, um euch eine kleine Home-Story zu präsentieren. Wir gehen jetzt meinen Gedanken durch mein Anwesen, ja? Kennt ihr noch hier MTV Cribs, wo so US-Musiker und andere Stars ein Kamerateam in ihre Villen gelassen haben? Ja, so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Nur halt mit weniger Marmor und ohne goldene Wasserhähne und so. Und ich habe auch keine Garage mit 15 Sportwägen oder Wagen, ich weiß gar nicht. Dafür habe ich aber einen Eimer auf dem Speicher. Und wahrscheinlich auch irgendwo Hausschwamm. Naja, der Grund, warum die Villa in einem weniger als mittelmäßigen Zustand ist, liegt übrigens an einem Erbstreit. Die Erbengemeinschaft konnte sich nämlich nicht einigen und ist jahrelang gegeneinander vor Gericht gezogen. Also es gab mehrere Testamente, die von verschiedenen Seiten angefochten wurden. Uneheliche Kinder, die plötzlich aufgetaucht sind und sowieso jede Menge Neid, Missgunst und so alte Streitigkeiten, die nur darauf gewartet haben, wieder befeuert zu werden. Das wirklich Witzige an der ganzen Angelegenheit ist Folgendes. Die endlosen Prozesse über ungefähr 15 Jahre haben alle Beteiligten so viel Geld gekostet, dass sie sich irgendwann einigen mussten und das ganze, mittlerweile ziemlich runtergekommene Anwesen, für gar nicht mal so richtig viel Geld an wen anders verkauft werden musste. Das ist doch Karma, Baby, oder? Und der neue Besitzer, der ziemlich weit weg lebt, hat meinen Chef Micha und mich angeheuert, den Kasten wieder bezugsfertig zu renovieren. Also, stellt euch vor, ihr öffnet die schwere, knarrende Eichenholztür zur Villa und betretet den Eingangsbereich. 20 Quadratmeter ausgelegt mit dunkel glasierten, handgefertigten Terrakotta-Fliesen. An den Wänden hängen Porträts von alten weißen Männern, wahrscheinlich irgendwie die Vorbesitzer oder so, und alte handgezeichnete Landkarten. Und direkt gegenüber der Eingangstür ist eine Garderobe aus massivem Mahagoni in die Wand eingelassen. War echt kacke, dass man dafür den Regenwald abgeholzt hat, aber schön sieht's leider aus. Jedenfalls hängt da mein Regenponcho drin und eine dicke Jacke für kältere Tage. Und neben der Garderobe steht eine elegante Bank aus geschwungenem Kirschholz mit gepolstertem Sitz. Dort lässt sich die Überlebende von Welt nieder, um ihr Schuhwerk zu wechseln. Rechts führt eine massive Treppe aus Eichenholz ins obere Stockwerk. Aber ja, wir bleiben erstmal unten und gehen dann links in die Küche. Die Geräte sind das, was man vor 20 Jahren mal topmodern fand. Stromfresser, Kann ich also eh kaum gebrauchen. Der Rest hat eher so rustikalen Charme. Es gibt einen gusseisernen Ofen und einen ganz großen Arbeitstisch aus Teak. Ja, wieder böses Tropenholz. Dann stehen hier Kupfertöpfe und alte Küchenutensilien, die hängen so an Haken von der Decke. Die Arbeitsflächen sind aus poliertem Granit. Also wenn ich das hier als Ferienwohnung vermieten wollen würde, dann würde ich wohl schreiben, der edle Stein schimmert im Licht und bildet einen eleganten Kontrast zu den warmen Holzelementen. Mache ich aber nicht. Nebenan im Esszimmer steht ein ganz langer Tisch aus massivem Eichenholz mit Stühlen für 12 Leute. Und an der Decke hängt ein Kronleuchter aus Messing und Kristall. Den habe ich fachmännisch abgeklemmt. Das ist eigentlich Quatsch, gibt eh keinen Strom. Und die Leuchtmittel habe ich durch Kerzen ersetzt. Aber ja, meistens habe ich nur 2 Stumpenkerzen direkt auf dem Tisch an. Und dafür esse ich aber meine Dosen Ravioli von feinem Porzellantellerchen. Die liegen in so einem antiken Buffetschrank aus Kirschholz. So, dann gehen wir weiter ins Kaminzimmer. Da ist, ja, klar, ein ganz großer Kamin aus Naturstein. Und drumherum ist so eine Sitzgruppe aus samtbezogenen Sesseln und einem schweren Ledersofa. Das ist schwarz. Und an der einen Wand hängt ein riesiges altes Ölgemälde, so eine ländliche Szene. Und ja, die andere Wand ist meine Ermittlerwand. Habe ich euch ja auch schon erzählt, ne? Die ist voll mit Zetteln und Zeitungsausschnitten über die Epidemie. Und dann gehen da so Fäden, die alles verbinden. Und auf den Beistelltischen, da stapeln sich so Bildbände über Kunst, Architektur, Fotografie. Und kein Witz, es gibt auch so einen richtig klischeemäßigen alten, antiken Globus. Also es ist echt crazy. Und da drin ist eine Minibar versteckt. Da ist echt richtig harter Schnaps drin. Den bewahre ich mir aber auf zum Wunden desinfizieren. Genau. Und draußen vorm Kaminzimmer ist der Wintergarten. Bei einem Sturm ist da mal ein kleiner Baum drauf gekippt. Den muss ich auf jeden Fall noch wegmachen und die Glasscheibe auch ersetzen. Es ist mega viel Arbeit, aber wenn ich damit fertig bin, dann habe ich das ideale Ganzjahresgewächshaus. Ist eigentlich perfekt. Und einen Raum weiter gibt es dann noch mehr Bildbände und Bücher. Ja, ihr ahnt es schon, das ist mein analoges Wikipedia, also die Bibliothek, mit Regalen bis an die Decke. Also ich bin gerade dabei, die Bücher zu sortieren. Und alle, aus denen ich wirklich wichtige Informationen ziehen kann, wie zum Beispiel das Kompendium der Heilkräuter, da bin ich gerade dran, die kommen dann auf den großen Lesetisch in der Mitte vom Raum. Ja, und wir gehen jetzt am kleinen Gästebad im Erdgeschoss vorbei und die massive Holztreppe rauf ins Obergeschoss. Und oben ist es nicht ganz so abwechslungsreich. Also da sind halt 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer. Jedes Schlafzimmer ist individuell eingerichtet mit antiken Betten und Möbeln so aus verschiedenen Edelhölzern. Und ja, da liegen noch die großen weißen Laken gegen Staub und Sonne drüber. Ich habe mir natürlich das größte Schlafzimmer hergerichtet, das mit dem Balkon. Der hat so ein schmiedeeisernes Geländer, eine richtig schöne Aussicht auf den Fluss, man gönnt sich ja sonst nichts. Richtig, richtig gemütlich ist das da. Ja, ach so, ja, der Dachboden ist ungenutzt, steht voll mit so altem Krempel. Und im Keller gibt's neben einem Haufen Weinregalen voller verstaubter Flaschen auch eine kleine Werkstatt mit so einer Werkbank aus ziemlich robustem Ulmenholz, allerhand Werkzeug. Eigentlich der perfekte Raum für mich als Schreinerin. Aber der Keller ist feucht, also Flussinsel und so. Und jetzt, wo ich weiß, dass mein Eiland nicht fängersicher ist, kann so ein Keller halt auch schnell zur Falle werden, ne? Deswegen leider nicht mein Lieblingsraum. So, jetzt habt ihr eine relativ gute Vorstellung davon, wie ich wohne. Ziemlich idyllisch eigentlich. Und wenn man jetzt vom undichten Dach, den verzogenen Fensterrahmen, den schimmligen Ecken, den Rissen im Mauerwerk, dem abgeplatzten Putz und der zentimeterdicken Staubschicht in den ungenutzten Räumen mal absieht, dann ist das ziemlich idyllisch. Und Zeit für das Familienmotto. Keine Sorge, wir kriegen das schon hin. Und mit wir meine ich mich. Also, das Allerwichtigste ist ja, den Laden hier fängersafe zu machen. Jo, meine Oma hatte so einen Teller an der Wand hängen, da stand drauf, my home is my castle. Und passend dazu kommen hier meine DIY-Survival-Tipps, wie ihr euer Zuhause zur Festung ausbaut. Also mit den Mitteln, die euch aktuell zur Verfügung stehen. Das bedeutet mechanische Sicherheitslösungen, weil elektrische oder Smart-Home-Lösungen sind ja präapokalyptischer Luxus und die helfen heutzutage einfach keinem mehr. Ich weiß auch, also es wohnt natürlich nicht jeder in so einer freistehenden Villa, aber egal ob Reihenhaus oder Wohnung in der Mietskaserne, irgendwas von dem, was ich euch gleich erzähle, werdet ihr auf jeden Fall anwenden können. Das heißt, Stift und Papier am Start? Perfekt. Los geht's. Also, das Einfachste, das ihr tun könnt, egal wie ihr lebt, vernagelt eure Fenster von innen mit dicken Brettern. Also selbst wenn eine Horde Fängers schafft, eure Scheiben einzuschlagen, werden die Bretter sie echt eine Weile aufhalten. Und ihr habt Zeit, euch dann um euren Fluchtplan zu kümmern. Den müsst ihr auch haben. Also, was im Zweifelsfall heißt, dass ihr eins der Fenster bitte nicht vernagelt. Genau. Generell ist das Vernageln aber deshalb gut, weil ihr nicht viel Werkzeug braucht. Also die Bretter könnt ihr mit einem Fuchsschwanz zurechtschneiden und mit langen, dicken Nägeln im Fensterrahmen oder noch besser eigentlich in der Wand befestigen. Die schickere Variante wäre natürlich einbruchsicheres Fensterglas. Problem, es gibt ja auch keine Fachleute mehr, die euch das einbauen, ne? Also selbst wenn ihr handwerklich geschickt seid, müsstet ihr schon das Glück haben und einen Fenster- und Türenhändler in eurer Nähe haben, der in seiner Ausstellung einbruchsichere Fenster genau in der Größe hat, die ihr braucht. Also bleiben wir erstmal bei den Brettern. Ist einfach einfacher. Ich werde übrigens die ganze untere Etage vernageln und mein Fluchtweg geht dann über den ersten Stock ins Freie, also über den Balkon. Hier auf dem Dachboden liegen so ein paar alte Bootstaue und eins davon mache ich dann am Balkon fest und ja, wenn ich abhauen muss, lasse ich es runter und seil mich ab. Genau, und mein zweiter Tipp, sichert eure Eingangstür. Zuallererst müsst ihr prüfen, wie stabil der Türrahmen ist. Je stabiler, desto besser wirken die Sicherungen. Tauscht die Türscharniere gegen neue, hochwertigere aus und bringt zwei zusätzliche an. Das macht die Tür widerstandsfähiger. Verankert die Scharniere mit langen, robusten Schrauben tief im Türrahmen und bringt Scharniersicherungen an, weil die halten Druck von bis zu einer Tonne stand. Ich persönlich montiere zusätzlich noch so einen Panzerriegel. Also für welche Türsicherung ihr euch dann auch entscheidet, denkt immer dran, dass ihr für die meisten eine Schlagbohrmaschine und Strom braucht. Hat natürlich auch nicht jeder, ne? Den Schlagbohrer, den gibt's auch mit Akku. Den müsst ihr allerdings auch irgendwie aufladen. Oder ihr habt einen Handbohrer. Und jede Menge Zeit. Und Muskelkraft. Ja, und wenn ihr wie ich in einem freistehenden Haus lebt, dann solltet ihr unbedingt über einen Zaun nachdenken. Noch besser wäre sogar eine Mauer. Aber ja, ihr werdet wohl kaum die nötige Masse an Stein und Beton dafür beschaffen können. Und das Gleiche gilt für einen Metallzaun. An Holz kommt ihr wahrscheinlich deutlich leichter. Und deswegen Pfähle und Latten, die könnt ihr nämlich auch alleine schleppen und mit einem Transporter zu eurem Unterschlupf bringen. Deshalb und weil ich Schreinerin bin, erkläre ich euch jetzt, wie ihr einigermaßen schnell und problemlos einen Holzzaun baut. Der schwierigste Part, ihr müsst die Zaunpfosten einbetonieren. Nur so bekommt euer Zaun die nötige Stabilität und hält die Fänger davon ab, ihn niederzudrücken. Keine Sorge, auch wenn ihr noch nie mit Beton gearbeitet habt, ihr kriegt das hin, auf jeden Fall. Über eins müsst ihr euch beim Betonieren aber im Klaren sein. Ihr könnt nur bei Regen arbeiten, ne? Damit die Fänger euch nicht in die Quere kommen. Also normalerweise betoniert man bei Regen besser nicht, weil das Wasser, das da vom Himmel kommt, verwässert die Betonmischung und ja, der Beton bindet dann auch weniger schnell ab. Und wenn ihr Pech habt, dann kriegt ihr auch noch Risse. Aber am besten ist, ihr legt einfach eine Plane drüber, dann kann der Beton ruhig und trocken abbinden. Genau. Außerdem gehe ich davon aus, dass ihr keinen Betonmischer am Start habt. Und selbst wenn, also Wahrscheinlich habt ihr dann auch nicht genug Strom, um ihn zu betreiben. Und das gleiche gilt auch für einen Mörtelrührer. Deshalb rührt ihr den Beton einfach per Hand an. Und ich sage euch wie. Hier kommen eure 5 DIY-Survival-Schritte bis zum perfekten Beton. Yes! Schritt 1. Besorgt euch mehrere Eimer, eine Schaufel und eine Maurerkelle zum Umrühren. Schritt 2. Beschafft euch jede Menge Zement und Kies oder Sand. Ihr könnt so mit 75 bis 80 Kilo Beton pro Pfahlloch rechnen. An dieser Stelle mein Tipp, nehmt eine Betonfertigmischung, am besten Ruckzuckbeton. Einfach ins Loch schütten, Wasser drauf, fertig. Der bindet viel schneller ab als hier dieses selbst angerührte. Davon kalkuliert ihr pro Pfahlloch 3 25 Kilo Säcke. Gibt es im fängerfreien Baumarkt eures Vertrauens. Und wenn ihr keine Fertigmischung findet, ja, dann müsst ihr halt selber mischen. Wie? Erkläre ich euch in Schritt 4. Genau. Aber erstmal zu Schritt 3. Zieht euch Arbeitskleidung an. Wirklich, ehrlich. Lange Ärmel. Arbeitshandschuhe und setzt am besten auch eine Schutzbrille auf. Das macht echt keinen Spaß, wenn euch Beton ins Auge spritzt. Alles schon erlebt. Schritt 4. Mischt ihr selber, nehmt eine Schaufel Zement auf 4 Schaufeln Sand. Dann gebt ihr nach und nach Wasser dazu und rührt um, bis eine breiige Masse entsteht, die ihr gut gießen könnt. Beton mit der Hand anzurühren ist eine harte Arbeit. Aber hey, ihr müsst euren Körper sowieso trainieren. Also seht das mit dem Beton einfach als Workout. Ist doch super. Genau. Schritt 5. Macht eure Arbeitsgeräte immer mit Wasser sauber, bevor der Beton aushärtet. Und legt auch eure Arbeitskleidung in Wasser ein, damit ihr die Betonreste besser rauswaschen könnt. Das gibt sonst eine Riesensauerei. Wollt ihr nicht haben. Okay. Kommen wir jetzt zu dem, wo der Beton rein muss. Ins Pfahlloch. Ihr hebt es mit so einem Spaten aus oder perfekt wäre natürlich, wenn ihr irgendwo einen Erdbohrer auftreiben könntet. Das sieht aus wie so ein überdimensionaler Korkenzieher. Funktioniert mit Muskelkraft, was uns sehr zugute kommt. Und ja, so oder so grabt ihr dann das Loch 90 cm tief. Das bedeutet auch, dass der Zaunpfosten ungefähr 90 cm länger sein muss als die geplante Höhe eures Zauns. Das heißt, bei 2 Metern Zaunhöhe braucht ihr also 2,90 Meter Pfahllänge und das Pfahlloch sollte außerdem 20 cm breiter als der Zaunpfosten sein, den ihr reinsetzen wollt. Ideal sind 90 x 90 Pfosten, also 90 mm x 90 mm Pfosten. Und wenn ihr ganz sicher gehen wollt, nehmt einfach eine passende Einschlaghülse. Also es sieht aus wie eine Speerspitze mit einem eckigen Pfosteneinlass. Die rammt ihr ins Pfahlloch. Dann steckt ihr den Pfosten rein und fixiert ihn seitlich mit einer dicken Schraube in der Hülse. Ja, dann befüllt ihr das Loch. Zuerst mit ungefähr 10 cm Kies. Danach mit dem angerührten Beton und verdichtet ihn mit einer Schaufel. Also einfach so draufkloppen. Dann stellt ihr den Zaunpfahl in das Fundament und stabilisiert ihn mit Erde oder Schotter, damit das Ganze, also damit der Pfahl aufrecht stehen bleibt. Und jetzt lasst ihr das Ganze 24 Stunden trocknen, beziehungsweise 24 Stunden plus die Zeit bis zum nächsten Regenschauer. Ganz wichtig, fangt mit 2 Eck- oder Endpfosten an, weil wenn die stehen, dann spannt ihr eine Maurerschnur dazwischen. Das ist dann eure Orientierungslinie und die hilft euch, den Zaun gerade zu bauen. Und entlang der Maurerschnur grabt ihr dann alle 1,50 Meter ein Pfahlloch und setzt einen einbetonierten Pfosten. Ja, und jetzt nehmt ihr Traglatten, das sind die Querlatten, an denen ihr später längs die Bretter befestigt. Die gibt's in der Regel 2 Meter lang im Baumarkt. Und ihr müsst sie, also mit einem Fuchsschwanz zurechtsägen, damit ihr damit passend 2 Pfosten horizontal verbinden könnt. Nagelt sie von außen an die Pfosten. Und zwar einmal in der Höhe von 50 cm, einmal in der Höhe von 1 Meter und genau einmal auf 1,50 Höhe. Entlang der vollen Breite des Zauns. Ja, Und jetzt nehmt ihr 2 Meter lange breite Bretter, können auch 2,20 lang sein, darauf kommt es nicht an. Und die Bretter nagelt ihr immer abwechselnd eins von innen, eins von außen an die Querlatten, so dass die sich überlappen. Der Vorteil daran ist, ihr müsst keine glatte Bretterwand bauen, nur eine Barriere, durch die die Fänger nicht durchkommen. Das spart dann auch ziemlich viel Arbeitszeit und macht euch überhaupt keine Gedanken über die Querlatten, die zwischen den überlappenden Brettern rausschauen, weil Menschen könnten die als Sprossen nutzen, um über den Zaun zu kommen, aber Fänger sind ja zum Glück miserable Kletterer, also von daher ist das sogar von Vorteil. So, jetzt fehlt nur noch ein Tor. Die Fänger sollen zwar nicht reinkommen, aber ihr müsst ja rauskommen. Also zuerst bestimmt ihr, welche eurer Pfosten die Torpfosten sind. Dann braucht ihr Türbänder. Das sind so lange, schmale Metallbänder mit so einer zylinderförmigen Rolle an einer Seite. Und das Türband sollte mindestens 2/3 so lang sein wie der Torflügel, den ihr baut. Bringt ein Band an der obersten Latte des Torflügels an und eins an der untersten. Jetzt müsst ihr die Gegenstücke im Torpfosten verankern. Das ist so ein kleineres Metallteil mit einem Bolzen, der nach oben zeigt. Die zylindrische Rolle an der oberen und unteren Holzlatte wird über die Bolzen geschoben und sorgt dafür, dass das Tor später auf und zu schwingt. Ihr müsst ziemlich genau messen und am besten mit einer Wasserwaage arbeiten, damit das Tor nicht schief in den Angeln hängt. Für meinen Zaun plane ich nur einen Torflügel. Ich habe kein Auto auf der Insel, mit dem ich durchs Tor müsste. Deswegen, also da muss nur ein Handwagen durch. Und zwischen der oberen und der unteren horizontalen Holzlatte setze ich noch eine Diagonale, einfach zur Stabilisierung. Dann nagel ich wie beim restlichen Zaun abwechselnd außen und innen immer so senkrecht die Bretter dran, die sich dann überlappen. Ja, so ein Tor ist auch immer eine Schwachstelle. Also wenn ihr es nicht ordentlich sichern könnt und genug Fänger dagegen drücken, dann brechen sie durch, ne? Also ich habe mich für 3 Torriegel aus Edelstahl entschieden, die ich oben, unten und in der Mitte montiere. Zusätzlich könnt ihr einen Bodenriegel anbringen, also so eine Metallstange, die ihr hochziehen könnt, wenn ihr das Tor öffnet und die ihr zum Verriegeln in ein passendes Loch im Boden drückt. Ja, also seid euch darüber im Klaren, dass es wirklich lange dauert, so einen Zaun zu bauen. Erst recht, weil ihr ja nur bei Regen arbeiten könnt. Aber ja, was tut man nicht alles, ne? Für die Safety. Alright, jetzt wisst ihr, wie ihr euer Zuhause sicherer machen könnt. Und ich werde damit anfangen, sobald ich mich um Polly gekümmert habe. Also in ungefähr so einer halben Stunde. Ja, ganz genau. Denn während ich euch zugequatscht habe, ist mir eingefallen, wie ich Polly loswerden kann. Richtig gut. Deshalb mache ich jetzt für heute Schluss. Ob das geklappt hat, erfahrt ihr dann, wenn ihr mich wieder hört. Und bis dahin gilt wie immer, macht's gut, lasst euch nicht beißen. Ciao, eure Liv.
Das war Folge 4 von DIY Survival Überleben mit Liv, dem Podcast-Hybrid aus Zombie-Fiktion und Do-It-Yourself-Wissen. Buch und Regie Edgar Linscheid. Gesprochen von Name Alai. Produziert von Any Ever. Mit freundlicher Unterstützung von Works, der starke DIY-Partner an deiner Seite. Works PowerShare. Genau die Power, die du brauchst. Neue Folgen gibt's jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert uns und empfehlt uns weiter.